Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Stefan Behrens und ich, wir begrüßen Sie recht herzlich zur neuen Ausgabe des Podcasts und wir haben wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Stefan, worüber sprechen wir heute?
Ja, wir sprechen heute über Grunderwerbsteuer und zwar über die anteilsgeschäftsbezogenen Ergänzungstatbestände in § 1 Absatz 2a bis Absatz 3a des Grunderwerbsteuergesetzes. Und bei diesen Ergänzungstatbeständen, da geht es um das Tatbestandsmerkmal der Zugehörigkeit eines inländischen Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft, an der die Anteile bestehen, auf die sich die dann nach diesen Ergänzungstatbeständen möglicherweise steuerbaren Anteilsgeschäfte beziehen. Da haben wir neue gleichlautende Ländererlasse. Die sind am 2.11. veröffentlicht worden, tragen das Datum 16.10.2023.
Stefan, du hast die Erlasse angesprochen, ja, vielleicht vorweg für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Da stehen auch im Ergebnis durchaus unschöne Ergebnisse drin, weil es da zu einer vielleicht doppelten Zurechnung von Grundstücken in Fällen der Share-Deal-Tatbestände kommen kann. Und wir gehen jetzt auf die Details ein. Und wir beginnen, Stefan, mit der Frage, ab wann ein Grundstück einer Gesellschaft nach diesen gleichlautenden Ländererlassen zuzurechnen ist. Stefan, kannst du das bitte erläutern? Also die Frage ist, ab wann wird ein Grundstück einer Gesellschaft zugerechnet?
Ja, also da ist es seit Jahrzehnten, also im Grunde seit Bestehen des Anteilsvereinigungstatbestands, und das ist schon seit 1919 so, besteht da eine geradlinige Rechtsprechung, dass es also nicht auf das zivilrechtliche Eigentum ankommt und auch nicht auf § 39 AO, sondern dass sich die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung allein nach sogenannten grunderwerbsteuerrechtlichen Kriterien richtet. Und damit ist gemeint, dass die Zurechnung zum Vermögen einer Gesellschaft erfolgt, wenn die Gesellschaft in Bezug auf das betreffende Grundstück einen Grunderwerbsteuertatbestand verwirklicht hat. Und der einfache Fall, das ist der Fall, dass die Gesellschaft ein Grundstück kauft, also 1 Absatz 1 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz erfüllt oder einen sonstigen Tatbestand des Paragraphen 1 Absatz 1 erfüllt und beim Kauf ein unbedingt wirksamer Auflassungsanspruch entstanden ist oder dass die Gesellschaft die Verwertungsbefugnis erwirbt, also 1 Absatz 2 Grunderwerbsteuergesetz verwirklicht. So, wenn diese Tatbestände 1 Absatz 1 oder 1 Absatz 2, einer der Tatbestände, verwirklicht wird und das steuerbar ist, dann ab dem Zeitpunkt rechnet das Grundstück zum Vermögen der Gesellschaft. In den Erlassen wird diese Gesellschaft, die nach 1 Absatz 1 oder 1 Absatz 2 erworben hat, grundbesitzende Gesellschaft genannt. Da kann man vielleicht auf ein Detail hinweisen. In den Erlassen heißt es ganz uneingeschränkt, dass die Verwirklichung von 1 Absatz 1 durch die Gesellschaft als Erwerberin zur Zurechnung des Grundstücks zu dieser Gesellschaft führt. Wenn man da die BFH-Urteile und in Bezug genommen ist ja hier in den Erlassen 2R40 aus 20 vom 14.12.2022, wenn man da die Urteile genau liest, dann reicht 1 Absatz 1 allein nicht, sondern es muss auch die Verwertungsbefugnis erworben werden. Das heißt, wenn eine Gesellschaft als Treuhänder nur die zivilrechtliche Hülle erwirbt, die wirtschaftliche Substanz aber beim Veräußerer bleibt, beim sogenannten Treugeber, dann würde der BFH eine Zurechnung dieses treuhänderisch erworbenen Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft ablehnen, sondern da bleibt die Zurechnung nur bei dem Treugeber. Das wird hier in den Erlassen vom 16.10.23 so explizit nicht gesagt. Allerdings folgt der Erlass 2R40 aus 20 insoweit, als der Fall, dass zunächst die Gesellschaft Eigentum und Verwertungsbefugnis hat, also und dann jemand anders die Verwertungsbefugnis verschafft, zivilrechtlich aber Eigentümer bleibt, in dem Fall endet die Zurechnung. Deshalb würde ich sagen, dass man aus den Erlassen herauslesen kann, dass in diesem Punkt man dem BfH 240 aus 20 folgen wollte, also auch der bloß treuhänderische Erwerb eines Grundstücks nicht zur Zugehörigkeit des Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft, wenn die Gesellschaft als Treuhänderin erwirbt, führen soll. Also das war der Erwerb nach 1 Absatz 1 oder 1 Absatz 2. Eine Gesellschaft, die danach erwirbt, wird grundbesitzende Gesellschaft genannt. Und das Schwierige, das kommt jetzt, weil in der Textziffer 7 dann gesagt wird, dass neben dieser grundbesitzenden Gesellschaft das Grundstück einer anderen Gesellschaft zuzurechnen sein kann. Also das muss man so verstehen, gleichzeitig. Also das Grundstück verdoppelt sich jetzt. Und zwar dann, wenn diese andere Gesellschaft in Bezug auf das Grundstück der grundbesitzenden Gesellschaft einen Tatbestand verwirklicht hat. Und zwar 1 Absatz 3 oder Absatz 3a. Wenn die andere Gesellschaft also steuerbar die Anteile vereinigt in einer der Spielarten von Absatz 3, Absatz 3a, dann Zurechnung des Grundstücks der grundbesitzenden Gesellschaft als bloß gedachtes Grundstück auch zu dieser anderen Gesellschaft, die die Anteilsvereinigung verwirklicht hat. Das ist zunächst einmal eine Besserstellung der zuletzt gegenüber der zuletzt von der Finanzverwaltung vertretenen Ansicht, dass allein das Halten einer mindestens 90-prozentigen Beteiligung bis 30.06.21 95-prozentigen Beteiligung bis 31.12.99 100-prozentigen Beteiligung schon zur Zurechnung führen soll. Aber wie wir in der Folge sehen werden, immer noch sehr problematisch.
Stefan, vielen Dank. Vielleicht als Konkretisierung bei dieser ganzen Frage der Zurechnung zu einer weiteren Gesellschaft geht es ja darum, ob wenn man in Bezug auf diese Gesellschaft, oder dann quasi die Mutter, einen Erwerbsvorgang verwirklicht, ob dann bei diesem Erwerbsvorgang Grunderwerbsteuer entsteht. Umgekehrt, ja, da steht aber auch in den Erlassen drin, überall da, wo das jetzt nicht um Vorgänge in Bezug auf Gesellschaftsanteile ankommt, also zum Beispiel, wenn jetzt eine natürliche Person erwirbt oder eine Stiftung, ja, da soll diese Zurechnung nicht erfolgen. Aber zurück zum eigentlichen Kernfall. Machen wir mal ein Beispiel. Eine Muttergesellschaft, eine Holdinggesellschaft, die erwirbt Anteile an einer Tochter. Dann kommt es ja für die Frage der Zurechnung des Grundstücks der Tochter zur Mutter darauf an, wurden zuerst die Anteile an der Tochter erworben und dann das Grundstück? Oder genau umgekehrt, wurde zuerst das Grundstück in die Tochter erworben und dann hat die Mutter die Holding der Anteile an der Tochter erworben. Und nur in dem letzten Fall käme man ja zu einer Zurechnung, weil nur dann in Bezug auf die Anteile an der Tochter durch die Mutter, durch die Holding, ein entsprechender Erwerbsvorgang verwirklicht würde. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, wir haben jetzt schon gehört, die verschiedenen Absätze des Paragraphen 1, die spielen durchaus eine Rolle. Und wir kennen ja im Kontext der Scherdil-Tatbestände die Bewegungstatbestände zum einen, also mit den 1 Absatz 2a und 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz und dann die Tatbestände der Anteilsvereinigung, also 1 Absatz 3 und 1 Absatz 3a. Und die spielen ja alle ineinander und wir kennen das jetzt ja auch schon aus dem 16.4a und 16 Absatz 5, der gesetzlich im letzten Jahr eingefügt wurde. Und dieses Thema, das spielt jetzt auch für die Zurechnung von Grundstücken in Beteiligungsketten eine Rolle. Kannst du einmal erläutern, was da passiert?
Ja, also da geht es um das Verhältnis der sogenannten Bewegungstatbestände 1.2a, 1.2b zu den Anteilsvereinigungstatbeständen 1.3, 1.3a. Und zwar ganz konkret um den Halbsatz im Absatz 3 und Absatz 3a, soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b nicht in Betracht kommt. Da ist es ja so, dass infolge des Grunderwerbsteuergesetzes vom Mai 21, in Kraft getreten am 1.7.21, hier von Seiten der Finanzverwaltung die Auffassung entwickelt wurde, meines Erachtens entgegen jahrzehntelanger Praxis zum 1.2a, dass soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b nicht in Betracht kommt, im Sinne von soweit eine Besteuerung oder soweit die Absätze 2a und 2b nicht zeitgleich verwirklicht werden, also eine ganz enge Auslegung dieses nicht in Betracht kommens Halbsatz vertreten wurde. Und das findet sich in den gleichlautenden Ländererlassen zum 1.2a und 1.2b vom 10. Mai 2022. Und infolge dieser neuen Sichtweise hat der Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2022 16.4a und Absatz 5 Satz 2 Grunderwerbsteuergesetz in das Gesetz eingefügt, wonach also die Verpflichtung, das sogenannte Signing, wenn wir nur einen Erwerber haben, der beispielsweise 90% der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft kauft, dass dieses Signing zur Anteilsvereinigung 1 Absatz 3 oder 1 Absatz 3a führt. Und da ist es jetzt im 16.4a so formuliert, im Anschluss an das Verpflichtungsgeschäft dann dinglich die Anteile auf den Erwerber übergehen, dass dann 1.2a und 1.2b verwirklicht werden, da dann Steuerschuldner die Gesellschaft selbst, während bei der Anteilsvereinigung ja der Anteilserwerber der Steuerschuldner ist. Und der 16.4a, der sieht dann vor, dass unter der Voraussetzung, dass sowohl die Anteilsvereinigung, also das Signing, rechtzeitig und in allen Teilen vollständig angezeigt wurde, als auch dann der Übergang der Anteile, das sogenannte Closing, also die Verwirklichung von 1.2a oder 1.2b, rechtzeitig und in allen Teilen vollständig angezeigt wurde, dass dann der Anteilserwerber einen Antrag stellen kann, dass die Festsetzung nach 1 Absatz 3 oder Absatz 3a aufgehoben oder geändert wird. Wo sich ja die Frage stellt, wenn die Anteilsvereinigung noch gar nicht veranlagt ist, kann man auch Antrag auf Nichtfestsetzung stellen. Und ja, die Aussage in den Erlassen ist, dass wenn wir tatsächlich ein Signing haben, eine Anteilsvereinigung, dass dann die erfolgreiche Stellung des Antrags nach 16.4a die auf der Anteilsvereinigung beruhende Zurechnung des Grundstücks zum Erwerber, der Erwerber ist eine Gesellschaft, nicht wieder beseitigt. Also der erfolgreiche Antrag nach 16.4a soll an der auf der Anteilsvereinigung beruhenden Zurechnung des Grundstücks zum Vermögen der erwerbenden Gesellschaft nichts ändern. Also wir haben in diesem Spannungsfeld, wie ist das Verhältnis von 1.2a, 1.2b einerseits und 1.3, 1.3a andererseits, eine Rechtsunklarheit in Bezug auf den Fall, dass wir zwar das Verpflichtungsgeschäft haben, die Erfüllung aber zeitgleich mit dem Verpflichtungsgeschäft erfolgt. Also da hatte nach meinem Verständnis die Verwaltung zunächst die Meinung vertreten, egal wenn es 1.3 Nummer 1 oder Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz ist, also da, wo ein Verpflichtungsgeschäft bereits zur Anteilsvereinigung führt, dass wir da diese beiden Tatbestände, sowohl 1.3 Nummer 1 Nummer 3 als auch dann 1.2a oder 1.2b verwirklicht haben, auch wenn jetzt zeitlich gesehen das gleichzeitig verwirklicht wird. Der Wortlaut des 16.4a spricht meines Erachtens aber dafür, dass wenn Verpflichtungsgeschäft unbedingt wirksam wird und im selben Zeitpunkt, also das Verpflichtungsgeschäft wird unbedingt wirksam und in dem Augenblick schon wird erfüllt, dass dann nur 1.2a oder 1.2b verwirklicht sind, weil es halt im 16.4a Satz 1 heißt, Erfüllung nach Abschluss dieses Verpflichtungs, dieses Rechtsgeschäfts und damit ist das Verpflichtungsgeschäft gemeint. Und ja, da ist es etwas unklar, wie die Erlasse vom 16.10.23 sich da positionieren. Es gibt halt in der Textziffer 11 zum Vorrang des 1.2a und 1.2b nur zwei Spiegelstriche. Der eine Spiegelstrich betrifft die Nummer 2 und die Nummer 4. Das sind ja die Fälle, wo die Anteilsvereinigung ohne Verpflichtungsgeschäft eintritt, beispielsweise durch übertragende Umwandlung. Da wird natürlich nur 1.2a und 1.2b verwirklicht, keine Anteilsvereinigung. Und beim 1 Absatz 3 Nummer 1 und Nummer 3, das sind die Fälle mit Verpflichtungsgeschäft. Ja, da wird hier davon gesprochen, dass die Besteuerungszeitpunkte auseinanderfallen und wir dann Anwendung des 16.4a haben. Und es fehlt eine ausdrückliche Regelung für den Fall, dass es eine Anteilsvereinigung aufgrund Verpflichtungsgeschäfts ist, die Besteuerungszeitpunkte 1, 3, Nummer 1, Nummer 1, Nummer 3 einerseits und 1, 2a, 1, 2b andererseits aber zeitlich nicht auseinanderfallen. Also dieser völlig klarstellende dritte Spiegelstrich, der fehlt an der Stelle.
Stefan, um das vielleicht nochmal an demselben Beispiel zu verdeutlichen, das wir vorhin schon gewählt haben. Heißt also, wir haben eine Tochtergesellschaft, die hält schon das Grundstück, die hat also schon einen 1 Absatz 1 Grunderwerbsteuergesetz verwirklicht in Bezug auf das Grundstück. Und jetzt kommt eine Muttergesellschaft, eine Holdinggesellschaft, und die kauft die Anteile an der Tochter, und zwar alle Anteile. Dann stellen wir uns ja zunächst die Frage, und da geht es jetzt gar nicht um die Grundstückszurechnung, sondern da geht es einfach um die Frage, so welchen Tatbestand haben wir denn jetzt erstmal verwirklicht? Und das hast du gerade angesprochen, ja, da gibt es dann den 16 Absatz 4a und 5 Absatz 2. Und ich bilde den Fall jetzt auch mal so, dass, das hast du auch in deiner Erläuterung schon angesprochen, dass es keinen zeitlichen Versatz gibt zwischen Signing und Closing. Das heißt, also das Rechtsgeschäft wird zeitgleich erfüllt. Und dann war unser Verständnis aus dem 16 4a und 5 und auch aus den, was wir bisher aus den Erläuterungen von Seiten der Finanzverwaltung mitbekommen haben, dass das eigentlich gar kein Fall ist, in dem man auch die Anteilsvereinigung hat, weil dann die Soweitauslegung von diesem Halbsatz in 1 Absatz 3 und 3a, den du erwähnt hast, eigentlich so ist, dass da wirklich der Vorrang des Bewegungstatbestandes vor der Anteilsvereinigung ist.
Ja,
ja und
ja,
im Gesetz steht ja auch das nach, ja?
Genau, weil wird immer mit der mit dem Stichtagssteuerprinzip ja argumentiert und Abschluss des Rechtsgeschäfts sei der Stichtag. Und wenn halt an dem Stichtag auch die Erfüllung passiert, dann ist es derselbe Stichtag, ne? Und spätestens dann kommt ja die Besteuerung nach 1.2a und 1.2b in Betracht, weil zeitgleich wird ja der Tatbestand 1.2a und 1.2b verwirklicht. Also ich würde auch denken, dass bei Gleichzeitigkeit auch in den Fällen des 1.3 Nummer 1 Nummer 3 dann 1.3 Nummer 1 und Nummer 3 gerade nicht verwirklicht sind, ne, sondern durch diesen Soweit-Halbsatz ausgeschlossen werden.
Genau. So, das ist ja die ganz wichtige Nachricht an dieser Stelle, dass wir in diesen Fällen davon ausgehen dürfen, dass wir gar keine Anteilsvereinigung haben wegen der Verdrängungswirkung. Und mit Blick auf die gleichlautenden Ländererlass zur Zurechnung von Grundstücken ist das ja auch ganz wichtig, weil ja im Kern gesagt wird, ob wir zusätzlich 1, 2a oder 2b auf Ebene der grundbesitzenden Gesellschaft, also der Tochter, verwirklichen. Ja, das spielt gar keine Rolle, weil in allen Fällen, in denen es zum 1 Absatz 3 auf Ebene der erwerbenden Mutter ankommt, da haben wir dann zusätzlich die fiktive Zurechnung des Grundstücks auch zu der Mutter oder zu der Holding. Und dieser Fall, der ist eben in den Erlassen nicht ganz klar geregelt, weil da wird dann immer unterschieden zwischen Gleichzeitigkeit und Nichtgleichzeitigkeit. Und die Gleichzeitigkeit, die wird halt ausdrücklich nur für die Fälle von 1 Absatz 3, Nummer 2 und Nummer 4 dargestellt. Und ob aber eine Gleichzeitigkeit in den Fällen, wo man ein vorhergehendes Rechtsgeschäft hat, auch möglich ist, also genau in den Fällen, über die wir gerade geredet haben, selber Stichtag, Closing zeitgleich mit Signing, ob das dann auch Fälle sind, in denen es nicht mehr zu Zurechnung des Grundstücks der Tochter zur Mutter kommt, das ist in den Erlassen weggelassen worden, mit der Konsequenz, dass wir an der Stelle jetzt ein Vakuum haben und uns die Frage stellen müssen, wie gehen wir denn da mit um? Stefan, jetzt haben wir viel darüber geredet, unter welchen Voraussetzungen oder ab welchem Zeitpunkt ein Grundstück einer Tochter zusätzlich auch der Mutter zugerechnet wird. Und jetzt gehen wir den genau umgekehrten Weg und stellen uns die Frage, ab wann wird denn ein Grundstück einer Gesellschaft nicht mehr zugerechnet? Und vielleicht gehen wir auch noch mal kurz darauf ein, was in dem Basisfall passiert, wo wir gar nicht über Mutter und Tochter reden, sondern wo einfach eine einzelne Gesellschaft ein Grundstück verkauft.
Ja, also da ist zunächst Textziffer 6 relevant. Also die grundbesitzende Gesellschaft, das ist die, die das Grundstück nach 1 Absatz 1 samt Verwertungsbefugnis meiner Meinung oder 1 Absatz 2 erworben hat, dass diese Gesellschaft selbst das Grundstück nach 1 Absatz 1 meines Erachtens wieder samt Verwertungsbefugnis oder Absatz 2 veräußert. Und das wird meines Erachtens auch so gesagt in der Textziffer 11. Also das Grundstück ist der bisher grundbesitzenden Gesellschaft dann nicht mehr zuzurechnen, wenn ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen Erwerbsvorgang verwirklicht hat, der unter 1 Absatz 1 oder Absatz 2 fällt. Also wie gesagt, wenn jetzt die Gesellschaft zunächst das Grundstück gekauft hat und niemand anders die Verwertungsbefugnis an diesem Grundstück hat, wenn jetzt diese Gesellschaft einen Treuhänder einschaltet und nur die leere Hülle, Eigentumshülle des Grundstücks auf einen Treuhänder überträgt, die Verwertungsbefugnis aber zurückbehält, in dem Augenblick, so würde ich das verstehen, und zwar das BFV Teil 240 aus 20 verstehen, bleibt das Grundstück zum Vermögen dieser Gesellschaft gehörig. Ja, das betrifft die grundbesitzende Gesellschaft. Und spannend wird es jetzt bei dieser anderen Gesellschaft, der das Grundstück nach Textziffer 7 ja auch zugerechnet wird, wenn diese andere Gesellschaft 1 Absatz 3 oder 1 Absatz 3a in Bezug auf das Grundstück der grundbesitzenden Gesellschaft verwirklicht hat. Da wird hier in Textziffer 8 ausgeführt, wann diese Zurechnung, die auf 1.3, 3a beruht, endet. Und zwar heißt es hier, dass diese Zurechnung nach 1.3, 1.3a endet, wenn ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter 1.3 oder 3a fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht, wenn die Beteiligungsquote unter die Quote sinkt, die nach 1.3, 1.3a maßgebend ist. Und da wissen wir aus der Textziffer 10, dass hier immer die 90% gemeint sind. Wenn aber das ein Fall ist, wo auch noch nach dem 30.06.21 die Anteilsvereinigung in Anwendung von 23 Absatz 21 oder Absatz 22 durch Erreichen oder Überspringen der 95%-Quote verwirklicht wird, dann muss meines Erachtens auch das Absenken unter 95%, aber nicht unter 90% reichen, um die Zurechnung nach 1.3, 1.3a zu beenden. Da stimme ich mit dem Erlass jetzt nicht überein. Oder halt, wenn die grundbesitzende Gesellschaft, wenn der grundbesitzenden Gesellschaft das Grundstück nicht mehr zuzurechnen ist. Das ist der dritte Spiegelstrich. Also das ist der Fall. Die andere Gesellschaft hat 1.3, 1.3a in Bezug auf das Grundstück der grundbesitzenden Gesellschaft verwirklicht. Dann haben wir ja diese Doppelzurechnung nach Ansicht der obersten Finanzbehörden der Länder. Wenn jetzt die grundbesitzende Gesellschaft das Grundstück verkauft und der Auflassungsanspruch des Grundstückskäufers unbedingt wirksam wird, dann endet ja die Zurechnung zur grundbesitzenden Gesellschaft, aber nach diesem dritten Spiegelstrich von Textziffer 8 auch zur anderen Gesellschaft, der das Grundstück aufgrund eines zuvor verwirklichten 1.3 oder 1.3a zuzurechnen gewesen ist. Ja, und problematisch ist, muss man sagen, das werden wir gleich, wenn wir das Beispiel 1 dieser Erlasse besprechen, sehen, problematisch ist, dass ja Verwirklichung der Tatbestände des 1.2a und 1.2b, also Verwirklichung eines der Bewegungstatbestände, da wird ja gesagt, dass das für den Beginn der grunderwerbsteuerlichen Zurechnung zum Vermögen einer Gesellschaft bedeutungslos ist, weil ja da der Übergang des Grundstücks auf eine fingiert neue Gesellschaft fingiert wird. Zivilrechtlich bleibt es aber bei derselben Gesellschaft. Das heißt, da kann der Beginn der Zurechnung nicht neu ausgelöst werden, weil die Gesellschaft hat das Grundstück ja schon. Da müsste man aber eigentlich differenzieren. Und zwar für die Beendigung der grunderwerbsteuerlichen Zurechnung sollte man der Verwirklichung eines der Bewegungstatbestände schon Bedeutung geben. Man muss allerdings den obersten Finanzbehörden der Länder zugestehen, dass der BFH in 2R 40 aus 20 dort in der Textziffer 27 tatsächlich seine Rechtsprechung dahingehend geändert hat, dass fingierte Erwerbe nach 1.2a und auch nach 1.2b nicht nur für den fingierten Erwerb des Grundstücks, also für die Zurechnung, Beginn der Zurechnung bedeutungslos sind, sondern auch für den Verlust der Zurechnung. Aber bei dem Verlust der Zurechnung, da meine ich, um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen, müsste man das anders sehen.
Ja, Stefan, da kann ich nur zustimmen, weil logischerweise, wenn wir in den Beteiligungsketten zu den Zurechnungen auch zur Mutter kommen, dann kann da halt eine doppelte Grunderwerbsteuerbelastung stehen. Und wenn man das richtig lösen wollte, dann wären wir genau bei dem Vorschlag, den du gerade gemacht hast.
Ja, aber wir können jetzt zu dem Beispiel 1 kommen. Das ist Textziffer 14, die Lösung dann in Textziffer 15. Da gibt es also eine AGmbH, die kauft ein Grundstück, 1 Absatz 1 Nummer 1. Das Grundstück gehört zum Vermögen dieser AGmbH. Und der bisherige Alleingesellschafter, der veräußert nun die 100%-Beteiligung an dieser grundbesitzenden AGmbH an eine BKG. Und zumindest dann, wenn jetzt das auf einem Anteilskaufvertrag beruht und der Anteilsabtretungsanspruch unbedingt wirksam wird, bevor dann tatsächlich dinglich die Rechtsinhaberschaft an der 100%-Beteiligung an dieser AGmbH auf die BKG übergeht, ist es ja jetzt Finanzverwaltungsansicht, dass die BKG den Tatbestand des 1 Absatz 3 Nummer 3 verwirklicht, was nach Verwaltungsansicht dazu führt, dass das Grundstück der A GmbH jetzt auch zum Vermögen der BKG gerechnet wird, mit Bedeutung für nachfolgende Anteilsgeschäfte in Bezug auf die Anteile an der BKG. Und in dem Beispiel 1 ist es dann auch so, ein Jahr später überträgt der bisherige 100%-Kommanditist dieser BKG jeweils 50%ige Kommanditbeteiligungen an der BKG auf die bisher nicht beteiligten X und Y, also auf neue Gesellschafter. Hier wird kein Anteilsvereinigungstatbestand verwirklicht, weil es ja nicht den einen Rechtsträger gibt und auch nicht den Organkreis, der mindestens 90% der Anteile an der BKG in seiner Hand vereinigt. Hier wird also nur der Bewegungstatbestand verwirklicht. Und jetzt kommt das, wo man nicht geglaubt hätte, dass die Meinung mal vertreten wird, was auch, ja, es gab mal diese Verlautbarung der OFD Rheinland vom 4.2.2011, da wäre das auch so nicht gelöst worden, zumindest für den Fall, dass Ober- und Untergesellschaft beides Personengesellschaften sind. 2011 gab es ja den 1.2b noch nicht. Dass also tatsächlich hier einmal 1.2b auf Ebene der A GmbH verwirklicht ist. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. 1.2b wird verwirklicht in der Variante mittelbarer Anteilsübergang 1 Absatz 2b Satz 2. Und dann, und das ist das, was Unbehagen bereitet, es soll auch der Tatbestand des 1.2a auf Ebene der BKG verwirklicht sein, weil die BKG halt zuvor das Grundstück der AGmbH aufgrund Anteilsvereinigung erworben hatte. Ja, und hier müsste es eigentlich heißen, dass in dem Moment, in dem der 1.2b verwirklicht wird, die Zurechnung, die auf 1.3, 1.3a beruht, zur BKG endet, und zwar eine logische Sekunde davor. Das ist dieser Satz in der Textziffer 26 von 2R 40 aus 20 für Zwecke des 1.3, aber es muss für alle Ergänzungstatbestände dasselbe gelten, gilt es ihr, also der anderen Gesellschaft, jedoch in dem Moment nicht mehr zuzurechnen, ist es das Grundstück ihr in dem Moment nicht mehr zuzurechnen, in dem ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen Ergänzungstatbestand verwirklicht. Und dann, wenn man diesen Satz so versteht, dass die Zurechnung eine Sekunde vor Verwirklichung des nachfolgenden Ergänzungstatbestandes endet, dann kämen wir hier zu dem Ergebnis, dass dadurch, dass A, der Alleingesellschafter, der Alleinkommanditist der BKG, seine Kommanditbeteiligungen an X und Y, zwei neue Gesellschafter, überträgt. Keiner der beiden erwirbt 90% oder mehr. Das heißt, keine Anteilsvereinigung, nur Bewegungstatbestand. Dann kämen wir zu dem Ergebnis, dass es einmal Steuer gibt, nämlich 1.2b auf Ebene der A GmbH, jedoch nicht auf Ebene der BKG nach 1.2a. Aber die Verwaltung oder die obersten Finanzbehörden der Länder, die sehen das anders. Und das ist für diese Konstellation grundbesitzende Gesellschaft GmbH, Gesellschaft, die in Bezug auf dasselbe Grundstück Anteilsvereinigung verwirklicht hatte, ist eine Personengesellschaft. Für diesen Fall wird es ausdrücklich im Beispiel 1 in Textziffer 15 gesagt, dass wir tatsächlich durch dieselben Anteilsgeschäfte in Bezug auf dasselbe Grundstück zweimal Grunderwerbsteuer haben.
Ja, das ist eine im Ergebnis unschöne Nachricht, aber so ist wohl die Lösung nach den gleichlautenden Ländererlassen. Und Stefan, einmal als Frage klarstellend, wir haben jetzt ja hier eine Struktur, in der wir als Tochter eine GmbH haben und als Mutter eine KG. Würde das Ergebnis anders aussehen, wenn wir zum Beispiel eine doppelstöckige GmbH-Struktur oder eine doppelstöckige KG-Struktur hätten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil dann bewegt man sich im selben Tatbestand. Und da würde man dann denken, das kann nicht sein. Ne? Der 1.2a bei Doppelstock KG beziehungsweise der 1.2b bei Doppelstock GmbH, der kann nur einmal verwirklicht werden. Und da wäre dann die Frage, aber auf welcher Ebene denn? Geht da unmittelbarer Anteilsübergang vor mittelbarer Anteilsübergang? Und das würde bedeuten, und das geht gegen die Intuition, dass man dann tatsächlich auf Ebene der Ober-GmbH oder Ober-KG den 1.2b oder 1.2a festsetzen würde, nicht aber auf Ebene der grundbesitzenden Gesellschaft. Und wenn man bedenkt, dass Steuerrecht ja immer auch irgend sowas wie Massenfallrecht ist und man jetzt auch wirklich an die denken muss, die die Rechtsentwicklung nicht so eng beobachten wie wir, die halt relativ viel Grunderwerbsteuer machen, dann kann man das den Leuten eigentlich nicht zumuten. Also meines Erachtens muss es dann bei der Verwirklichung des Bewegungstatbestands bei der grundbesitzenden Gesellschaft bleiben. Aber dazu äußern sich die Erlasse nicht.
Stefan, jetzt kommen wir zu einem Fall, der steht so ausdrücklich nicht in den Erlassen. Wir bauen aber auf dem Beispiel 1 auf und nehmen einen Fall, der in der Praxis wahrscheinlich häufiger vorkommen dürfte. Und zwar, alles passiert wie im Beispiel 1, soll heißen, wir haben die grundbesitzende A GmbH, deren Anteile werden in Gänze erworben durch die BKG, insofern also alles gleich. Was jetzt aber anders ist, ist im Jahr 3 gehen nicht 100% der Anteile geteilt auf zwei Neugesellschafter über, sondern die Anteile an der B GmbH, jedenfalls vermögensmäßig 100%, die gehen insgesamt, also zu 100%, auf eine Großmutter über, beispielsweise auf die X GmbH. Stefan, was würde in diesem Fall passieren?
Ja, dann haben wir nach Verwaltungsansicht, wenn es ein Verpflichtungsgeschäft gibt, das heißt, diese Großmutter, diese X GmbH, erwirbt unbedingt wirksam den Anteilsabtretungsanspruch auf mindestens 90% der Anteile an der BKG, dann haben wir 1 Absatz 3 oder 3a und damit auf Grundlage der Verwaltungsansicht Zurechnung des Grundstücks zur Obergesellschaft. Und wir haben da die Anteilsvereinigung. Und die Frage stellt sich theoretisch, ob man jetzt hier auch diese Doppelzurechnung, also sowohl bei der grundbesitzenden A GmbH als auch bei der nach 1.3 zuvor erwerbenden BKG, ob man das jetzt bei der Beurteilung der Anteilsvereinigung im schlimmsten Fall dahingehend berücksichtigen muss, dass ja diese Großmuttergesellschaft, die X GmbH, gleichzeitig durch Erlangung des unbedingt wirksamen Anteilsabtretungsanspruchs die Anteilsvereinigung in der Variante unmittelbar, nämlich Anteile an der BKG, der die Grundstücke aufgrund früheren 1.3, 1.3a zugerechnet wird, verwirklicht, als auch in Bezug auf die grundbesitzende A GmbH, und zwar dort mittelbar. Und ja, dieses Beispiel treibt die Problematik der Doppelzurechnung auf die Spitze, während wir in dem Beispiel 1, wie es in den Erlassen dargestellt ist, zwei Steuerschuldner haben, nämlich die BKG nach 1.2a und die AGmbH nach 1.2b, hätten wir hier ein und denselben Steuerschuldner, nämlich die Großmuttergesellschaft, Anteilsvereinigung unmittelbar bezogen auf BKG und Anteilsvereinigung mittelbar in Bezug auf AGmbH. Und spätestens das wäre ein Verstoß gegen das Verbot der Übermaßbesteuerung. Die Beteiligung an der BKG wird ja nur einmal erworben und es ist nur ein Grundstück. Und deshalb kann die Anteilsvereinigung nur einmal auf Ebene der Großmuttergesellschaft besteuert werden. Also wenn jetzt der Antrag nach 16.4a erfolglos sein sollte, da stellen wir mal den Fall, leider nicht in allen Teilen vollständig eins der beiden Vorgänge angezeigt, dann stellt sich ja die Frage, wie oft die Anteilsvereinigung besteuert wird. Also 1.2a und 1.2b würde die Verwaltung auf Grundlage der Erlasse besteuern und würde jetzt tatsächlich auch noch zweimal die Anteilsvereinigung besteuert bei einem Anteilsgeschäft und einem real existierenden Grundstück. Und ja, also ich meine, wieder entsprechend der Intuition, es ist eine mittelbare Anteilsvereinigung in Bezug auf die grundbesitzende A GmbH, die das Grundstück nach 1 Absatz 1 oder 1 Absatz 2 erworben hatte. Und das, meine ich, entspricht auch der Rechtsprechung BfH Römisch 2 R4508 vom 15.12.2010 im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Da war in so einem Doppelstockfall eine mittelbare Anteilsvereinigung festgesetzt worden. Aber wie immer bei BfH-Urteilen, es geht immer nur um den im konkreten Fall erlassenen Bescheid. Und der war auch nur gegenüber der Untergesellschaft festgesetzt worden. Also meines Erachtens zeigt dieser Fall, dass diese Doppelzurechnung nicht zur doppelten Festsetzung von Grunderwerbsteuer führen kann, weil im Fall der Anteilsvereinigung hätten wir denselben Steuerschuldner, der auf ein und dasselbe Anteilsgeschäft im ein und dasselbe Grundstück dann zweimal die Anteilsvereinigung verwirklicht haben soll. Das kann nicht sein. Also die Anteilsvereinigung, das ist ja auch die Fiktion, dass man das Grundstück erwirbt, weil der Anteilsvereinigung wird nicht das Anteilsgeschäft besteuert, sondern der dabei gedachte Übergang des Grundstücks. Bei 1.3 Nummer 3 geht das Grundstück vom Anteilsveräußerer auf den Anteilserwerber über, aber es kann ja nur einmal übergehen. Also da meine ich einmalige Besteuerung, und das muss meines Erachtens auch zurückschlagen auf das Beispiel 1, wie es in den Erlassen dargestellt wird. Also diese zweifache Steuerfestsetzung kann nicht richtig sein.
Stefan, das ist, glaube ich, mit gesundem Menschenverstand eben klar. Die Finanzverwaltung hat dieses Beispiel so ja nicht aufgenommen. Deswegen wissen wir nicht, was die Finanzverwaltung dazu denkt. Aber wir halten mal fest, nach unserer Auffassung einmal Grunderwerbsteuer, und zwar in Bezug auf die Gesellschaft ganz unten, also das Grundstück dort. Stefan, so das war jetzt die Lösung nur in Bezug auf die Anteilsvereinigung, also das, was in unserem Beispiel beim Signing passiert, der Verträge durch die X GmbH. Die nächste Frage ist ja, was passiert jetzt beim Closing? So, und da sind nämlich die Erlasse durchaus ganz spannend, weil wenn man da in die Textziffer 8 reinschaut, dann steht dort ja, für die Ergänzungstatbestände nach 1 Absatz 2a bis 3a Grunderwerbsteuergesetz ist dieser anderen Gesellschaft, die andere Gesellschaft ist unser Beispiel die Mutter, also die BKG, also ist dieser anderen Gesellschaft das Grundstück nicht mehr zuzurechnen, wenn ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter 1 Absatz 3 oder 3a Grunderwerbsteuergesetz fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht. Das heißt doch, in dem Zeitpunkt, in dem die X GmbH das Signing verwirklicht in Bezug auf die Anteile an der BKG, endet die Zurechnung des Grundstücks zur BKG und es findet dann eine Zurechnung zur X GmbH statt. Das heißt aber doch auch, wenn dann das Closing folgt, dass die Konsequenz sein muss, dass bei der BKG gar kein fiktives Grundstück mehr vorhanden ist, sodass in Bezug auf den Bewegungstatbestand es nur noch auf den 1 Absatz 2b bei der AGmbH ankommt, also nur einmal Grunderwerbsteuer aufgrund des Bewegungstatbestandes. Stefan, siehst du das auch so?
Ja, das kann man tatsächlich aus den Erlassen so herauslesen, obwohl das Beispiel 1 den Erwerb durch zwei neue Gesellschafter, keiner 90% oder mehr allein, abbildet. Und der Fall, dass da eine Großmutter dann mindestens 90% erwirbt, obwohl der in dem Beispiel nicht verarbeitet wird, lese ich das auch so aus den Erlassen heraus, weil die Textziffer 8 das ja in der Tat so sagt, dass diese Zurechnung zur anderen Gesellschaft endet, wenn ein Dritter, das ist die Großmutter in der Abwandlung, in Bezug auf dieses Grundstück ja einen unter 1 Absatz 3 oder Absatz 3a fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht, dann ist die Zurechnung zur BKG weg und das muss dann auch fürs Closing gelten. Stimme ich dir voll und ganz zu.
Ja, und vielleicht noch ergänzend, diesen Fall haben wir oder das Beispiel haben wir jetzt nicht gemacht, aber es gibt ja auch noch weitere Beispiele und im Kontext dieser weiteren Beispiele steht auch in der Textziffer 19 der Erlasse als letzter Satz, die Zurechnung zur C GmbH endet und diesen Fall, den würde ich recht ähnlich sehen zu dem Fall, den wir jetzt gebildet haben. Also für den Fall nur einmal Grunderwerbsteuer in Bezug auf den Bewegungstatbestand. Und das bringt mich zur nächsten Frage, Stefan. Jetzt schauen wir uns an das Zusammenspiel von Anteilsvereinigung und Bewegungstatbestand, weil wir sind ja zu dem Ergebnis gekommen, dass nach unserer Rechtsauffassung jedenfalls bei der Anteilsvereinigung, wir sagen, die X GmbH als Großmutter hat nur oder ausschließlich eine mittelbare Anteilsvereinigung in Bezug auf die Anteile an der AGmbH, also der Gesellschaft, der auch wirklich tatsächlich und nicht nur fiktiv das Grundstück gehört. Und wir sind jetzt ja auch zu dem Ergebnis gekommen, dass für Zwecke des Bewegungstatbestandes wir nur zu einem 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz in Bezug auf die AGmbH kommen. Mit anderen Worten, wir stellen für beide Tatbestände in dieser Konstruktion eigentlich auf dasselbe Grundstück ab. Das würde dann in der Würdigung ja auch bedeuten, wenn wir um die Frage streiten, wie verhält sich jetzt 16 Absatz 4a Absatz 5 Satz 2, dass wir dann doch mit guten Argumenten sagen können, das bezieht sich auf dasselbe Grundstück. Und in der Konsequenz haben wir dann auch in der Gesamtschau aus Signing und Closing durch Antrag dann im Ergebnis bei dieser Transaktion doch nur eine einmalige Grunderwerbsteuer. Stefan, würdest du das auch so sehen?
Ja, das ist dann die Folge dessen, was wir gesagt haben. Das ist ja dann ein vernünftiges Ergebnis.
Ja. Das heißt, tatsächlich, man kommt häufig nach diesen Erlassen zu einer unschönen Doppelzurechnung. Zu einer mehrfachen Zurechnung sollte es eigentlich im Regelfall nicht kommen, weil immer dann, wenn eine höhere Ebene eine Anteilsvereinigung verwirklicht, dann endet ja auf der mittelbaren Ebene nach diesen Erlassen die Zurechnung. Das heißt, man kann schon zu diesen Fällen der Doppelbelastung kommen. Das ist ja auch aus diesem Beispiel 1, das wir gemacht haben, wo eben quasi keine weitere Anteilsvereinigung passiert, sondern eben ein weiterer Bewegungstatbestand. Da hat man dieses unschöne Ergebnis, dass dann auf mehreren Ebenen quasi 1 Absatz 2a und 1 Absatz 2b greifen können. Aber ansonsten muss man sagen, kommt nach dieser Systematik vielleicht am Ende doch häufiger als zunächst gedacht nur eine Einmalbesteuerung raus.
Ja, wobei man natürlich das Beispiel 1, so wie es gebildet ist, mit dem Ergebnis nicht nur 1, 2b auf Ebene der A GmbH, sondern auch 1, 2 auf Ebene der BKG, das kann man natürlich nicht so stehen lassen. Also wir haben zwei Steuerschuldner, deshalb könnte man zweimal einmal theoretisch argumentieren, rein rechtstechnisch betrachtet, aber man muss ja doch sehen, hier wird nur einmal gehen hier die Anteile, mindestens 90% an der BKG auf neue Gesellschafter über. Jetzt unter dem Gesichtspunkt Artikel 3. Zwei neue Gesellschafter erwerben mindestens 90% zusammen. Und soll es jetzt wirklich einen Unterschied machen in Bezug auf tatsächliche Grunderwerbsteuerzahllasten, ob irgendwann in der Vergangenheit, und da kann man ja, wie gesagt, bis in 1919 zurückgehen, die BKG mal eine Anteilsvereinigung ausgelöst hatte. Das Grundstück da ist kein Grundstück bei der GKG. Das ist eine reine Fiktion. Und warum soll der Fall, dass die BKG keine Anteilsvereinigung verwirklicht hatte und der Fall, dass vor mehreren Jahrzehnten die BKG mal eine Anteilsvereinigung in Bezug auf das Grundstück, was immer noch da ist, verwirklicht hatte, warum soll das unterschiedlich behandelt werden? Also in Bezug auf Leistungsfähigkeit, also völlig losgekoppelt von dem Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit kann man ja auch die Grunderwerbsteuer nicht sehen. Also warum soll das dann zur Festsetzung nicht nur von 1, 2b auf Ebene der A GmbH, sondern auch von 1, 2 auf Ebene der BKG also führen? Das kann nicht richtig sein.
Stefan, da gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube, da muss man noch nicht mal Artikel 3 benutzen, sondern da kann man einfach sagen, mit gesundem Menschenverstand kann man niemandem erklären, dass dieselbe Transaktion in Bezug auf dasselbe Grundstück zu einer doppelten Grunderwerbsteuer führt. Das ist schlichtweg falsch, das ist Unsinn. Und vielleicht als Überleitung, weil es wird ja noch viel schlimmer dadurch, dass die Erlasse sagen, sie sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Ja, das heißt, man muss jetzt ja quasi befürchten, dass Fälle, die weit in der Vergangenheit lagen, also zumindest die Fälle, die jetzt noch innerhalb der Festsetzungsfrist sind, also bei nicht erfolgter Anzeige erstmal 3 Jahre plus dann die Frist als solche 4 Jahre. Das heißt, es wird jetzt Fälle geben, möglicherweise, in denen in den vergangenen 7 Jahren da nochmal was aufgerollt werden muss. Da dann vielleicht die Frage an dich, ja, wie würdest du jetzt in der Praxis mit solchen Fällen umgehen?
Man muss tatsächlich in die Akten gucken, ob es solche Doppelstockfälle gab, um noch Anzeigen, wenn die Festsetzungsverjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist, möglicherweise zu machen. Dazu wird man gezwungen, ne, durch diesen neuen gleichlautenden Ländererlass, weil es heißt halt in Textziffer 24 anwendbar auf alle offenen Fälle, soweit den gleichlautenden Erlassen, die vor diesem Erlass veröffentlicht worden sind, gegenteilige Ausführungen enthalten sind, sind diese Ausführungen nicht mehr anzuwenden. Leider wird hier nicht gesagt, welche anderen früheren Erlasse das waren. Kann es ja auch durchaus Fragezeichen an der einen oder anderen Stelle geben. Aber als vorsichtiger Berater und vorsichtiger potenzieller Steuerpflichtiger muss man in die Vergangenheit schauen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung, weil es halt in die Vergangenheit gerichtet keinen Endzeitpunkt gibt. Also außer dem 1919. Also, und kann sehr aufwendig sein und auch in vielen Fällen ausgeschlossen sein, weil die 10-jährige Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, man sich nicht klar war und auch nicht annehmen musste, dass die Frage, wann da Anteilsvereinigungen verwirklicht wurden, nochmal eine Relevanz bekommen würde. Das ist in vielen Fällen meine Annahme gar nicht leistbar, festzustellen, ob es früher Anteilsvereinigungen auf Ebene einer Zwischengesellschaft gegeben hat. Ja, wenn der Sachverhalt nicht ermittelbar ist, ich meine, dann wird dann die objektive Feststellungslast, also so die potenziell Steuerpflichtigen das ihr Mögliche zur Sachverhaltsermittlung und Zumutbare getan haben, dann wird die Feststellungslast beim Finanzamt liegen und dann wird diese Doppelzurechnung nicht angenommen werden können.
Ja, Stefan, da bin ich dabei. Wobei als gute Nachricht in der Hoffnung, dass du diese Sichtweise teilst, wenn man eine Anteilstransaktion als solche angezeigt hat, ja, und die relevanten Daten im Zuge dieser Anzeige auch bei falscher rechtlicher Würdigung eigentlich alle enthalten sind, dann wäre meine Konklusion für diesen Fall, dass man ja eigentlich jetzt auch mit Blick auf die geänderte rechtliche Auffassung dennoch eine wirksame Anzeige gemacht hat. Und auch dann läge es an der Finanzverwaltung, daraus ihre Schlüsse zu ziehen.
Ja, stimme ich auch zu. Also der Sachverhalt muss zur Kenntnis des Finanzamts, der Grunderwerbsteuerstelle gebracht worden sein, wenn alle Sachverhaltselemente mitgeteilt wurden, die jetzt die Grunderwerbsteuerstelle in die Lage versetzen, auf Grundlage dieses neuen Ländererlasses die Schlüsse zu ziehen, wie die obersten Finanzbehörden der Länder es hier zum Ausdruck bringen, dann meine ich auch, dass man nicht nochmal durch weitere Anzeige nachlegen muss. Aber das wird man genau prüfen müssen, was da wem wann mitgeteilt wurde und ob es wirklich ausreichend ist.
Auch da stimme ich dir zu. Also da kommt doch nochmal ein ordentlicher Berg an Arbeit auf uns alle zu. Stefan, vielleicht als letzte Frage. Wir waren jetzt bei sehr grundsätzlichen Dingen. Einmal noch eine Besonderheit und zwar in Bezug auf die Textziffern 12 und 13 der Erlasse. Vielleicht als letzter Punkt. Kannst du dazu vielleicht auch nochmal kurz Stellung nehmen?
Ja, da wird zum Ausdruck gebracht, dass Rückgängigmachungen und Rückerwerbe nach § 16 Absatz 1 und Absatz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes nicht rückwirkend zur Änderung der Grundstückszurechnung führen. Und das ist meines Erachtens sehr zu begrüßen. Man denke an den Fall, eine Gesellschaft hat alle Grundstücke verkauft. Die Gesellschafter dieser Gesellschaft sind nach bestem Kenntnisstand der Ansicht, zu dieser Gesellschaft gehört kein Grundstück mehr. Und jetzt werden die Anteile an dieser Gesellschaft übertragen. Da würde man ja zunächst sagen, kein Grundstück gehört zum Vermögen dieser Gesellschaft. Es ist kein Ergänzungstatbestand verwirklicht. So, wenn es jetzt bei den Grundstücksgeschäften im Nachhinein, und das kann ja auch erhebliche Zeit später da zu einem Gewährleistungsfall kommen, sodass es dann zur Rückgängigmachung kommt, wenn da dann die Sichtweise vertreten würde, dass rückwirkend das Grundstück während der ganzen Zeit doch zum Vermögen der Gesellschaft gehörte, ja, dann wären die Gesellschafter benachteiligt, weil sie im Ergebnis einen Ergänzungstatbestand oder für die Verwirklichung eines Ergänzungstatbestands gesorgt haben, obwohl sie das in dem Augenblick, als sie handelten, nicht vorhersehen konnten. Und ich meine, dass die Meinung, dass Rückgängigmachung und Rückerwerb keine rückwirkende Wiederzurechnung des Grundstücks bewirken, dass die Meinung richtig ist, weil man bräuchte ja sonst eine weitere Anzeigepflicht. Also da, wo durch rückwirkendes Ereignis sich der Sachverhalt rückwirkend doch anders darstellt als zunächst berechtigterweise angenommen, hat der Gesetzgeber im Paragraphen 19 Anzeigepflichten kreiert, insbesondere wenn halt Nachbehaltefristen verletzt werden. Wenn man das anders sehen wollte, als es hier die Erlasse in den Textziffern 12 und 13 sagen, dann bedurfte es einer solchen weiteren Anzeigepflicht. Die Grunderwerbsteuerstelle muss ja erfahren, dass es zur Rückgängigmachung gekommen ist, um dann das Anteilsgeschäft neu beurteilen zu können. Allein daraus, dass im Paragraph 19 da keine Anzeigepflicht für den Fall der Rückgängigmachung und des Rückerwerbs vorgesehen ist, also für die Rückgängigmachung zumindest, Aufhebung des Grundstückskaufvertrags ist ja selbst kein Tatbestand nach 1 Grunderwerbsteuergesetz. Das zeigt, dass die obersten Finanzbehörden der Länder hier richtig liegen. Also in der Rechtsprechung ist das bisher offen gelassen. Soweit ich weiß, die Literatur hatte tatsächlich mehrheitlich die rückwirkende Wiederzurechnung des Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft, die dann letztlich gescheitert zum Vermögen der letztlich gescheitert verkaufenden Gesellschaft angenommen. Aber das würde ich so nicht mehr sehen. Das würde ich so sehen, wie die obersten Finanzbehörden der Länder das in den Textziffern 12 und 13 sagen. Also die Grundstückszurechnung zurück zur verkaufenden Gesellschaft erst in dem Augenblick und ab dem Augenblick, zu dem die Rückgängigmachung passiert, also das Grundstücksgeschäft rechtlich und auch wirtschaftlich rückgängig gemacht worden ist.
Ja, in der Tat. Stefan, damit sind wir inhaltlich für heute durch. Ja, ich danke dir wie immer für die sehr erhellenden Ausführungen.
Ja, ich danke dir auch, Thomas.
Dann, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen Freude bereitet haben und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Alles Gute und vielen Dank.